Ich habe das Gefühl, dass man immer ein bisschen mehr geben musste, um gesehen zu werden. Und dann vielleicht auch, ich schmink mich, ich schaue ein bisschen auf mein Aussehen, dass man da erstmal in eine Schublade gesteckt wird. Das war schon teilweise ein Kampf, da rauszukommen. Und ich habe schon das Gefühl, dass man als Frau da mehr geben muss, um ernst genommen zu werden. In Frankreich ist zum Beispiel so, dass Macron einfach in Sterne-Restaurants essen geht. Das muss jetzt nicht zwangsläufig den Stern sein, aber in Deutschland ist es halt so, dass sie dann zu McDonald's gehen. Und das finde ich schon sehr fragwürdig.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Clara Hunger. Die Köchin und Mitgründerin der Hamburger Pop-Up-Weinbar 0,1 steht für eine neue Generation in der Gastronomie. Mutig, ideenreich und mit einem klaren Blick auf das, was sich verändern muss. Sie denkt Kochen nicht als Tradition, sondern als Ausdruck von Haltung und verbindet kulinarische Kreativität mit einem Bewusstsein für Sichtbarkeit, Gleichberechtigung und Verantwortung. Ich wollte von ihr wissen, wie man ein eigenes gastronomisches Konzept entwickelt, wie sich die Branche aus Sicht einer jungen Frau verändert und warum es höchste Zeit ist, Genuss in Deutschland neu zu denken. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Clara, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Hamburg treffen können.
Ich mich auch.
Um über Essen zu sprechen, über Wein zu sprechen, über Kochen, über Leidenschaft, über Geschmack und Aromen und deine Karriere. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ich habe irgendwo gelesen, du hast eigentlich die Leidenschaft für Essen, fürs Kochen und für den Genuss so ein Stück weit auch von deiner Oma mitbekommen. Wie war das? Also hat die wirklich dann so häufig auch für dich gekocht und was ist da hängen geblieben? Welche Gefühle sind da quasi zum Essen hängen geblieben aus der Zeit?
Ja, ich glaube, das ist sogar die erste Erinnerung, die ich an meinem Leben habe. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie mich meine Oma auf den Tresen gesetzt hat und dann hat sie immer am Anfang erstmal so ein Ei und Butter gebraten, dass wir erstmal ein bisschen was snacken können, weil hungrig zu kochen macht dann manchmal auch nicht so einen Spaß. Und ich weiß noch, wie sie da Spinat gekocht hat, also diese Riesenmenge Spinat, wie sie so klein geworden ist. Und das hat mich damals schon fasziniert. Also da war ich wirklich noch sehr, sehr klein und ab dem Zeitpunkt haben wir halt oft zusammen gekocht. Also primär hat sie gekocht und sie hat das toll gemacht. Sie hat natürlich so diese ganzen Oma-Gerichte immer gemacht, aber hat immer versucht, auch neue Sachen reinzubringen. Und ich habe dann ab und zu versucht, einfach die Sachen, die Oma so gekocht hat, auch zu Hause nachzukochen. Und so bin ich da irgendwie reingestartet. Ich weiß noch, wie ich einmal versucht habe, so eine Käsesoße von ihr nachzukochen und fand die überhaupt nicht gut. Bin hochgegangen, bin duschen gegangen, komme wieder runter in die Küche und sehe, wie meine Familie da sitzt und diese Käsesoße isst und sagt, wie lecker sie ist. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich ausprobiert und einfach gekocht und das wahnsinnig gerne gemacht.
Gibt es da noch so ein Rezept aus der Zeit damals, was du heute noch gerne machst? Also so eine klare Interpretation von einem Oma-Rezept?
Das gibt es nicht wirklich, aber eine Sache, die habe ich jetzt gerade auch auf der Karte. Meine Oma hat Sülze geliebt und hat das auch gerne selber gemacht und das biete ich jetzt im 0,1, also so ein quasi Soup-Dumpling mit der Sülze drin, die ich immer abschmecke, dass ich dann auch an meine Oma denke. Und dazu gibt es so einen Pilzsud. Also es hat mich schon geprägt und so Kleinigkeiten fließen da immer schon mit rein, ja.
Du hast das 0,1 gerade schon angesprochen, dein aktuelles Projekt hier in Hamburg, eine Wein-Pop-Up-Bar, Restaurant mit Essen, allem drum und dran. Wie kam es denn überhaupt dazu?
Das 0,1 mache ich mit zwei Freunden zusammen. Dino, der macht den Sommelier, und Jan, der ist mit mir zusammen in der Küche. Wir alle haben uns kennengelernt im XO damals, in der XO Seafood Bar. Und dieser Wunsch war schon immer in uns drin, dass wir uns selbstständig machen wollen. Sind in der Zeit dann in Kontakt geblieben. Lino und ich waren zusammen im Toulouse-Lautrec von Max Strohe und Ilona Scholl. Und ja, dann kam irgendwann dieses Angebot von Harsha von Tazzi Pizza, dass er gerne mit uns dieses Pop-Up zusammen machen wollen würde. Und ja, dem Ganzen haben wir uns dann angenommen. Und das ist einfach so eine perfekte Möglichkeit, uns selbst auch auszuprobieren, ob das in dieser Dreierkonstellation wirklich funktioniert, ob das Konzept, was wir im Kopf hatten, funktioniert, weil wir schon immer diese ganzen Bars und Snacky-Restaurants gerne gemocht haben, die es so viel in Berlin, Paris und überall gibt, aber noch relativ wenig in Hamburg, und sind dann da voll reingestartet und waren voll motiviert. Das war dann teilweise schon noch ein bisschen anstrengend, das auch neben der Vollzeitarbeit zu machen. Deshalb ist viel auch erst ab dem 1. April entstanden, an dem wir dann auch den Schlüssel bekommen haben. War eine sehr intensive Zeit, oder ist eine sehr intensive Zeit, aber ja, läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Das ist gerade schon gesagt, in Hamburg gab es sowas noch gar nicht so viel. Ich komme aus München, da fehlt mir das Konzept auch immer so ein bisschen. Ist das was, was man den Hamburgern erstmal erklären musste, oder war das eigentlich sofort so ein Überraschungserfolg, wo ihr gemerkt habt, oh, das kommt ja doch viel schneller, viel besser an, als wir überhaupt dachten?
Ja, das, also wir konnten gar nicht so richtig einschätzen, wie gut das angenommen wird. Und jetzt sind wir überwältigt, weil wir wirklich sehr gutes Feedback bekommen. Viele Leute das auch sagen, dass man so ein Konzept, dass das halt einfach gefehlt hat in Hamburg. Und ja, wir sind einfach wahnsinnig happy. Das wird wirklich gut angenommen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja. Das ist wirklich, wirklich schön.
Du hast gerade schon die Sülze angesprochen. Was erwartet denn die Gäste dort kulinarisch? Also du hast gesagt, kleinere Gerichte, aber was probiert ihr da alles aus und in welche Richtung geht's am Ende?
Also primär sind wir ja eigentlich eine Weinbar. Heißt, wir haben versucht, so kleine Gerichte zu entwickeln, die auch einfach zu dem Wein dann auch dazu passen. Wir haben jetzt nicht spezifisch ein Gericht zu einem Wein, sondern man trinkt einfach und hat Lust, währenddessen ein bisschen zu snacken. Es gibt natürlich auch sowas wie Käse, ein bisschen Wurst. Wir machen Focaccia selber in dem Pizzaofen, der da drin ist, was Schönes, damit auch zu arbeiten, damit zu kochen. Und ansonsten würde ich sagen, dass bei uns alles relativ säurebetont ist, salzig ist, manchmal ein bisschen Schärfe hat. Wir haben uns jetzt nicht in eine Landesküche irgendwie daran festgelegt, aber ja, wir machen das, worauf wir Lust haben, was zu unserem Konzept passt, Kreativität, und wir schauen, dass wir ja uns aus jeder Landesküche so ein bisschen inspirieren lassen können.
Wenn wir nochmal so ein bisschen zurückgehen zu deinen Anfängen sozusagen, die Anfänge deiner Karriere anschauen. Wir hatten die Oma, wir hatten die Leidenschaft, die Neugierde am Essen, am Kochen. Wann kam denn bei dir so der Moment, wo du gesagt hast, das ist was, womit ich auch mein Geld verdienen möchte? Das ist was, wo ich jetzt auch professionell einsteigen will.
Ich habe erst mein Abitur gemacht und dachte dann ganz klassisch, ich müsste jetzt studieren. Und ich wollte so in die Richtung von Sportjournalismus gehen, weil ich Fußball gespielt habe damals und mich da auch, also ich habe mich da viel für interessiert. Bin damals nach München gezogen und wollte bei Sky mal ein Praktikum machen und da reinschnuppern. Das hat alles zum Glück nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und bin dann wieder nach Hause gezogen und habe mir überlegt, was mache ich wirklich gerne. Habe auch ein paar befreundete Leute, die in der Gastronomie gearbeitet haben, die haben immer gesagt, nee, Clara, mach das auf gar keinen Fall. Du hast kein Leben mehr, sag ich mal. Aber diese Leidenschaft hat mich dann doch dahin gebracht. Und ich habe mich damals dann in der Bullerei beworben, weil meine Schwester kurz davor dort essen war und hat gesagt, du könntest da super reinpassen, das Team ist locker. Das war jetzt auch gar nicht so primär wegen Tim Melzer. Das war natürlich nochmal so ein gutes Goodie, welchen ich wahnsinnig gerne mag. Aber ja, so bin ich da reingekommen, habe dann da Probe gearbeitet und dann entschieden, so das ist meins, ich möchte das machen. Und ich habe es auch nie bereut, ich liebe das, was ich tue.
Hast du dann irgendwann auch gemerkt, wie ging es dir mit diesen ganzen Klischees? Du hast es gerade schon gesagt, die Leute haben zu dir gesagt, mach das nicht, du hast keine Zeit mehr, du musst viel arbeiten, es ist anstrengend und so weiter. Wie hast du das dann selbst erlebt?
Es ist am Anfang schon sehr schwer, wenn man in die Gastronomie kommt, rein vom Körper her. Man muss sich erst daran gewöhnen. Es sind schon intensive Arbeitszeiten. Man arbeitet natürlich auch manchmal ein bisschen länger. Wenn andere frei haben, ist man halt am Arbeiten. Daran muss man sich erst gewöhnen. Ich glaube, ein Vorteil, den ich vielleicht hatte, war, dass ich das am anderen Ende von Deutschlands gemacht habe und da am Anfang auch, also hier in Hamburg auch noch nicht so viele Leute kannte, außer halt dann meine KollegInnen, die aber auch in der gleichen Situation gesteckt haben wie ich. Also man musste sich erstmal dran gewöhnen, man musste sich erstmal so ein bisschen auch an den Ton gewöhnen, weil man das ja so im Alltag auch gar nicht so hat, dieses straighte, ja jetzt machst du das und dieses unter Zeitdruck stehen, immer abliefern. Aber ja, ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt, auf jeden Fall.
Hattest du das Gefühl, dass es für dich auch irgendwie in deiner Karriere ein Unterschied ist, weil du eine Frau bist? Also es ist ja oft dieses Klischee, dass der Koch so ein Männerberuf ist, die sich da durchbeißen, auch gerade in der Spitzengastronomie, dann doch Frauen nach wie vor unterrepräsentiert sind, auch wenn sich viel getan hat die letzten Jahre, aber wenn man rein auf die Zahlen auch schaut, ist das für dich was, was überhaupt irgendwie eine Rolle gespielt hat?
Ich finde schon, dass man das teilweise, nicht in jedem Restaurant, aber man hat das schon ein bisschen schwerer. Ich habe das Gefühl, dass man immer ein bisschen mehr geben musste, um gesehen zu werden und dann vielleicht auch, ich schmink mich, ich schaue ein bisschen auf mein Aussehen, dass man da erstmal in eine Schublade gesteckt wird. Das war schon teilweise ein Kampf, da rauszukommen. Und ich habe schon das Gefühl, dass man als Frau da mehr geben muss, um ernst genommen zu werden. Das ist auf jeden Fall doll. Aber wie du schon sagst, das hat sich schon ein bisschen was getan. Ich glaube, die Gastronomie muss trotzdem schauen, dass man Frauen auch ein bisschen mehr die Bühne, den Platz gibt. Man sieht das ja auch in den Michelin-Veranstaltungen. So ist es oft so, dass nur eine Frau ausgezeichnet wird, wenn überhaupt. Und daran merkt man das schon. Also man hat als Frau in der Gastro schon das Gefühl, man muss mehr geben. Man hat jetzt nicht so viele Frauen, die an der Spitze stehen, an denen man sich irgendwie so ranklammern kann, sondern ja, es ist schon ein harter Weg. Da muss sich was verändern.
Genau, du sagst, da muss sich was verändern. Was denkst du denn, was passieren müsste, damit sich auch wirklich was verändert?
Ich glaube, dass dieser Umkleidekabinen-Vibe, der manchmal in den Küchen ist, also dieser Humor, den man so mit einer Umkleidekabine quasi assoziiert, das findet schon noch statt. Da fühlt man sich gerade, wenn man alleine dann als Frau in der Küche steht, echt blöd und fehl am Platz. Man will das nicht hören. Das hat auch nichts an dem Arbeitsplatz verloren, in keiner Branche. Daran muss man auf jeden Fall arbeiten, aber man muss auch schauen, dass die Frauen, die ja da sind, auch einfach sichtbarer gemacht werden müssen. Und es muss auf jeden Fall möglicher sein, als Frau in der Gastronomie Kinder zu bekommen, also eine Familie zu bekommen. Das ist wichtig und das ist schon immer noch ein Tabuthema. Natürlich ist es schwer, weil die Arbeitszeiten sind, so wie die Arbeitszeiten sind, aber man muss schon schauen, dass das einfach Frauen einfacher gemacht wird, wenn man die Entscheidung trifft, auch ein Kind haben zu wollen.
Du hast vorhin den Sportjournalismus angesprochen. Hat dir denn dieses Interesse für Journalismus an sich und damit vielleicht auch Medien, was du ja da scheinbar früh hattest, auch ein Stück weit geholfen, um dann auch so Sachen wie Kitchen Impossible und Ähnliches anzugehen? Also dass da überhaupt in dir auch schon so ein Bezug da war zum Medien und zum Interesse auch?
Vielleicht ein kleines bisschen, darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so doll Gedanken gemacht. Dieser Kitchen Impossible-Traum, der ist schon lange da gewesen. Ich habe die erste Staffel damals angeschaut, das war kurz bevor ich meine Ausbildung in der Bullerei gestartet habe. Und ich mochte dieses Format immer wahnsinnig gerne. Ich habe jede Folge angeschaut und der Traum war schon irgendwie in mir drin, ohne dass ich ihn jemals ausgesprochen habe. Aber ja, vielleicht war es das. Also ich hatte da schon immer Lust drauf und vor allem auch gerade wegen diesem Frauenthema, weil Frauen einfach unterpräsentiert sind in der Gastronomie, vielleicht auch ein bisschen mehr reinzugehen, wenn ich schon auch die Möglichkeit habe.
Würdest du sagen, dass das vielleicht auch gerade so ein Hebel, also jetzt mal unabhängig von Kitchen Impossible, aber heute in der Zeit, wo wir auch über Social Media uns auch vielleicht auch anders präsentieren können, wo wir auch zeigen können, besser zeigen können, auch eigenständig zeigen können, was wir machen und wie wir Dinge machen, dass das vielleicht auch gerade so ein Punkt sein könnte, der da hilft, auch gerade deiner Generation, da mehr zu machen und eben auch die Präsenz zu zeigen und vielleicht auch so klassische Gatekeeper, die man vielleicht früher hatte, die dann vielleicht auch es Frauen nicht so einfach gemacht haben, dass man da dann auch die Möglichkeit hat, diese ganzen Kanäle für sich zu nutzen und da jetzt auch dann mehr Sichtbarkeit zu schaffen.
Ich glaube, Sichtbarkeit wird immer wichtiger, auch in der Gastronomie. Man hört ja immer mehr von Restaurants, die auch schließen müssen, weil Leute vor allem in Deutschland nicht so viel essen gehen wie rumherum in den ganzen Ländern. Also da hat Deutschland schon noch ein bisschen was nachzuholen. Das steckt nicht so richtig in der Kultur drin, wie in Italien, Spanien oder in all diesen anderen Ländern. In Deutschland habe ich das Gefühl, dass viele Leute einfach schnell essen gehen, um satt zu werden und nicht zwangsläufig diesen Genuss erleben wollen. Das ist ein Problem und dementsprechend haben es gerade viele Restaurants auch einfach schwer zu überleben und auch wirklich Geld damit zu machen. Deshalb ist diese, ja, Sichtbarkeit wird einfach immer, immer wichtiger. Ja, es hilft einem schon, das stimmt.
Du hast gerade die anderen Länder angesprochen und auch den Stellenwert, den Genuss da irgendwie auch hat. Was denkst du denn, woher kommt das denn, dass wir Deutschen da vielleicht noch so ein bisschen Nachholbedarf haben, auch dann das Ganze auch wertzuschätzen und auch das Geld dann im Endeffekt in die Hand zu nehmen, was dieser Genuss auch wert ist?
Ich glaube, das steckt tief in unserer Kultur eigentlich mit drin, aber ich finde auch, dass die Politik da viel mehr machen könnte. In Frankreich ist zum Beispiel so, dass Macron einfach in Sterne-Restaurants essen geht. Das muss jetzt nicht zwangsläufig den Stern sein, aber in Deutschland ist es halt so, dass sie dann zu McDonald's gehen. Und das finde ich schon sehr fragwürdig. Ich finde, ja, PolitikerInnen sollten sich schon manchmal ein bisschen mehr Gedanken über die Gastronomie machen. Das ist zwar nicht ein großer Konzern, wie es zum Beispiel bei der Lufthansa oder so ist, wo man das dann direkt bei einem Unternehmen sieht, aber es gibt so viele Restaurants in Deutschland und so viele Leute, die in der Gastronomie arbeiten. Das ist so eine große Gruppe und ich finde, es wird viel zu wenig für diese Leute gemacht. Also auch mit dieser Mehrwertsteuer, das tut den GastronomInnen einfach nicht gut. Und es ist auch ein Punkt, warum viele Restaurants jetzt einfach schließen mussten. Also die Politik kann da oder sollte da schon sehr, sehr viel mehr machen.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen diese Discounter-Kultur, die wir hier haben. Also ich meine, wenn man nur die Grenze überschreitet nach Frankreich zum Beispiel, dort in große Supermärkte geht, die Vielfalt, die Qualität der Lebensmittel ist dort oft eine ganz andere, als wenn man hier in den Supermarkt geht oder hier muss man dann wirklich schauen, wo man hingeht. Und das Preisgefüge ist natürlich dann auch ein anderes. Also müssen wir vielleicht da auch einfach mal wertschätzen, was dann auch Qualität bedeutet und vielleicht auch bei uns selber anfangen, wenn wir auch selber vielleicht kochen, dass wir da ein bisschen mehr auf Zutaten und auf Herkunft und so weiter achten.
Auf jeden Fall. Der klassisch Deutsche kauft ja auch oft irgendwie einen Weber-Grill, der super viel kostet und haut dann irgendwie so ein Fleisch, das viel zu günstig ist, auf den Grill. Also wir müssen auch einfach realisieren, wie viel denn doch so ein Produkt kostet mit höherem Wert. Also dann lieber meiner Meinung nach ab und zu auf Fleisch verzichten und wenn man dann Fleisch isst, auch einfach mehr dafür ausgibt. Im Endeffekt, es ist ein Lebewesen und darüber das ist klar, aber viele Leute machen sich darüber keine Gedanken. Man isst das halt einfach und kommt dann einfach in so eine Richtung im Alltag rein. Ich habe das auch gemerkt, als ich für Kitchen Impossible bin ich auch nach Frankreich und da bin ich durch die Supermärkte gelaufen und das war wow, also das war so krass. Ich wäre am liebsten da geblieben und hätte dann da mit den Sachen irgendwie gekocht und ja, es hat mich völlig verblüfft, wenn man hier in Deutschland das sieht. Das ja fängt auch bei dem Metzger an, also du hast nur die klassischen Sachen. Wo sind all diese Innereien, die man zum Beispiel auch in Österreich überall beim Metzger bekommt? Das ist hier ja fast nicht möglich, außer mit Vorbestellung. Und das gehört halt auch zu dem Tier mit dazu. Und wenn es nicht greifbar ist, und du sehr viel mehr Schritte tun musst, um an dieses Produkt zu kommen, dann ist es natürlich auch schwieriger. Dann kommt das nicht so in den Alltag mit rein.
Wenn du heute über neue Gerichte nachdenkst und da auch kreativ wirst, woher nimmst du denn die Inspiration dafür? Also gibt es da Dinge, wo du weißt, okay, da gehe ich hin oder da reise ich auch gerne mal hin, um mir neue Ideen zu holen? Oder sind es alte Bücher, in denen du alte Rezepte vielleicht wieder aufdeckst? Oder wie gehst du da vor?
Ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ich finde, Kreativität kann man nicht auf Knopfdruck haben. Ich habe manchmal Phasen, da fällt mir gar nichts ein. Denke ich an Vorspeisen, oh Gott, was kann man da machen? Und manchmal sprudelt das aus mir raus. Man kann das gar nicht so planen. Was mir auf jeden Fall in der Vergangenheit sehr viel geholfen hat, ist, dass ich sehr viel essen gehe. Also auch wenn ich Urlaube mache, plane ich das eigentlich immer nach den Restaurants, wo ich hin will. Das steht jetzt auch im September, wenn wir dann dieses Pop-up beendet haben, gehe ich nach Barcelona, um da in Restaurants zu gehen. Dann gehen wir vielleicht nach Mailand und nach Rom, um da Restaurants abzuklappern. Und das hilft mir am meisten, einfach in Ruhe mit Freunden essen zu gehen, dann währenddessen über dieses Essen und die Weine zu reden. Das bringt mir, denke ich, am meisten. Und jetzt bin ich auch das erste Mal in der Situation, wo ich wirklich für mich oder für unser Restaurant Gerichte aufschreiben kann. Davor ist man ja immer, wenn man für andere Leute arbeitet, auf eine gewisse Art und Weise eingegrenzt. Und kann gar nicht so richtig über sich nachdenken. Was ist mein Küchenstil? Wo will ich hin? In welche Richtung? Und das fängt jetzt erst so richtig an. Und gerade macht das wahnsinnig viel Spaß, weil alles aus einem raussprudelt. Und ich damit Jan auch einfach jemanden habe, mit dem ich sehr gut kreativ sein kann. Und durch so Gespräche kommt das natürlich auch sehr, sehr, sehr gut raus.
Wie kann man sich da eigentlich die Abstimmung dann auch mit den Weinen vorstellen? Also wie geht ihr da vor? Steht da erst das Gericht, die Idee oder erst der Wein oder wie geht ihr da vor?
Wir stimmen die Gerichte gar nicht so sehr auf die Weine ab, weil unsere Weinkarte auch relativ groß ist. Also wir haben so immer um die 100 Positionen da drauf. Deshalb, die Leute kommen zu uns, suchen sich einen Wein aus und snacken dann dementsprechend. Aber wir stimmen das jetzt nicht ab. Im Toulouse zum Beispiel, das ist natürlich was anderes gewesen. Oder wenn wir jetzt auch Veranstaltungen planen, dann machen wir das Essen, wenn das Essen in der Veranstaltung im Vordergrund steht und Lino sucht sich dann Wein aus oder es wird halt andersrum und man dreht vielleicht das noch und der Wein geht dann zu dem Gericht, man tauscht ein bisschen durch. Aber wir machen das gar nicht so sehr, dass wir das abstimmen.
Du hast gerade schon gesagt, du bist dabei da auch, also oder lernst gerade auch deinen eigenen Stil sozusagen kennen und entwickelst den weiter. Wie würdest du den denn selber momentan beschreiben?
Ich habe über mich gelernt, dass ich Säure immer, also fast immer brauche in Gerichten. Das war auch in der Vergangenheit, wenn ich irgendwo essen war. Diese Wohlfühlgerichte mag ich schon gerne, aber sie sind sehr schnell raus aus meinem Kopf. Also ich brauche immer Säure, ich brauche Salzigkeit und liebe auch Schärfe. Und das kommt dann auch in manchen Gerichten einfach rüber. Aber ich kann das sehr, sehr schwer anders einordnen. Ich finde, diese Frage wird einem super oft gestellt, was die eigene Handschrift ist. Und ich mag das gar nicht so gerne, mich einzugrenzen, weil dann auch meine Kreativität eingegrenzt ist. Und ich will das machen, worauf ich Lust habe. Nur weil andere Leute denken, es wäre nur richtig, in irgendwelchen Landesküchen zu sprechen. Ich finde, man sollte eher darüber sprechen, in welchen Geschmäckern kocht man. Das bringt mir mehr und ich finde, das sagt auch sehr viel darüber aus.
Wie macht ihr das mit der Weinauswahl im 0,1? Man könnte jetzt einen einfachen Weg gehen und sagen, man macht eine Karte mit Sachen, die irgendwie jeder mag und jeder kennt und dann ist alles wunderbar. Oder man geht so einen etwas anspruchsvolleren Weg und sagt, okay, wir suchen jetzt vielleicht auch mal Dinge aus, die man noch nicht so kennt. Wir gehen vielleicht in Regionen, die man noch nicht so häufig auf Karten findet. Wie ist da euer Ansatz?
Uns war wichtig, dass wir Weine auf der Karte haben, die es noch nicht so oft in Hamburg gibt oder vielleicht gar nicht in Hamburg gibt. Dementsprechend haben wir auch relativ viele Lieferantinnen. Lino macht das primär. Lino war ja auch mit Sommelier im Toulouse-Lautrec und hat da auch einfach schon viele Weine kennenlernen dürfen. Der ist auch echt oft auf irgendwelchen Schulungen, Veranstaltungen gewesen, hat sich da auch immer so ein paar Weine dann rausgepickt. Und ja, so machen wir das. Also versuchen natürlich, dass die Weinkarte auch für jeden irgendwas hat. Also wir versuchen auch Weine auf der Karte zu haben, die relativ günstig sind, aber wir wollen auch Weine haben, die ja vielleicht nur Kenner dann vielleicht bestellen.
Wie wichtig ist da auch, ich habe mit Paula Bosch vor kurzem so ein bisschen darüber gesprochen, weil sie gesagt hat, ihr ging es eigentlich jetzt gar nicht so darum, dass man Weine dann auch nach der Bewertung vorstellt oder man das irgendwie danach auch dem Gast erklärt, sondern dass man im Endeffekt so ein Gefühl auch für den Gast entwickelt und merkt, okay, der trinkt vielleicht das und das gerne, dann könnte er vielleicht mal das ausprobieren. Und eigentlich so eine, ich habe zu ihr dann gesagt, sie hat eigentlich schon Storytelling gemacht, als noch keiner darüber gesprochen hat. Mhm. Ist das auch so ein Ansatz, wo ihr sagt, okay, wir überlegen uns dann auch wirklich, wenn wir diese Weine da haben, dass euer Sommelier dann da auch sich wirklich so ein bisschen die Geschichten parat hat zu den Weinen und auch so ein bisschen erzählen kann, was ist da eigentlich drumherum und dann eben auch versucht herauszufinden, was passt für die jeweilige Person eigentlich gerade gut.
Lino kann Menschen sehr, sehr gut lesen, deshalb ist er auch einfach eine grandiose Servicekraft zu dem Weinwissen und ja, er versucht dann immer rauszufinden, was will die Person gerade. Das findet dann natürlich in einem Gespräch statt und kann dann auch wirklich zu jedem Wein was sagen. Ich finde das völlig faszinierend, weil das kann ich nicht, trinke wahnsinnig gerne Wein, aber ich kann mir das nicht so gut merken irgendwie. Da liegen meine Stärken doch dann eher in der Küche. Ich finde das wahnsinnig faszinierend, was er da alles auf Abruf irgendwie hochholen kann. Aber ja, das geht bei uns jetzt auch nicht primär darum, wie viele Auszeichnungen ein Weingut gerade gemacht hat, sondern ob uns der Wein schmeckt oder primär dann auch Lino der Wein schmeckt und dass da einfach eine Abwechslung auch drin ist, dass man jedem irgendwie was anbieten kann und wenn dann jemand mal einen Wein im Kopf hat, der dann ein bisschen teurer ist und Lino sagt dann so, ey, aber probier den noch mal, auch wenn der dann vielleicht ein bisschen günstiger ist, was ja auch wunderschön ist, dann das ist so sein System, Leute auch zu überraschen, wenn er rausfindet, in welche Richtung es dann bei den Gästen geht.
Du hast vorhin schon gesagt, das 0,1 wird es bis September geben. Dann hast du gesagt, du willst ein bisschen reisen, auch ein bisschen Sachen anschauen. Wenn du dir aussuchen könntest, wie danach dann auch irgendwo die Reise weitergeht, was würdest du gerne machen?
Momentan sind wir drei sehr, sehr happy mit dem, was wir machen und haben schon jetzt im Kopf, dass wir auf jeden Fall auf Location-Suche gehen möchten und das Ganze fortführen möchten. Vielleicht nochmal in einem anderen Rahmen. Wir wollen jetzt nicht das Konzept dann kopieren und an einem anderen Standort weiterführen, sondern schon nochmal ein bisschen überarbeiten. Aber ja, das wäre es auf jeden Fall. Das ist jetzt gerade der große Wunsch von uns dreien, uns einfach in der Selbstständigkeit, also die Selbstständigkeit weiterzuführen. Natürlich erstmal Urlaub machen, weil wir merken gerade schon, dass das wahnsinnig anstrengend ist, was wir machen. Aber dann wirklich in die Planung gehen, ja.
Dann sind wir gespannt, was da noch kommt und was wir von dir noch alles hören und sehen werden. Und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier vorbeizuschauen.
Ja, vielen, vielen Dank. War schön, hat Spaß gemacht.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.